DW Menschen und Märkte.
Milliardenmaschine FIFA, Athen an der Elbe, Cameron und der Brexit und Googles Pläne für die Zukunft. Herzlich willkommen zu diesen Themen im Wirtschaftspodcast. Ich bin Andreas Becker. Trotz des gewaltigen Korruptionsskandals bemüht sich der Weltfußballverband FIFA um Business as usual. Am Abend stellt sich der umstrittene Präsident Blatter in Zürich zur Wiederwahl. Blatter sieht sich als erfolgreichen FIFA-Boss und verweist auf den Finanzbericht, den der Verband heute vorlegte. Hans-Jürgen Maurus.
Der Weltfußballverband ist ein Milliardenkonzern und der heute auf dem FIFA-Kongress vorgestellte Jahresbericht beweist dies einmal mehr nachdrücklich. Die FIFA konnte ihre Rücklagen um fast 100 Millionen Dollar auf sage und schreibe mehr als 1,5 Milliarden Dollar steigern. Im Finanzzyklus 2011 bis 2014 beliefen sich die Einnahmen auf satte 5,7 Milliarden Dollar. 70% davon stammen nach Angaben des US-Justizministeriums aus Marketingverträgen und Fußballfernsehübertragungsrechten. Im Zeitraum zwischen 2007 und 2010 hatte die FIFA bereits rund 4,2 Milliarden Dollar eingenommen. Auf diese Zahlen ist der umstrittene FIFA-Präsident Sepp Blatter besonders stolz. Er wertet die Geldmaschine FIFA als seinen persönlichen Triumph. Aus dem Geldtopf fließen Hunderte von Millionen in Entwicklungsprojekte. Zudem erhielten alle 209 Verbandsmitglieder vor Weihnachten eine zusätzliche Geldspritze von rund 1 Million Dollar. Geheim ist nach wie vor das Gehalt des FIFA-Präsidenten. Experten gehen von einem Grundsalär von mindestens 1 Million Franken aus. Unklar ist aber, ob Blatter auch von Verträgen mit Konzernen profitiert oder am Verkauf von Fernsehübertragungsrechten prozentual beteiligt ist.
In Dresden tagen derzeit noch die Finanzminister und Notenbankchefs der G7, einem Club 7 westlicher Industrieländer. Mit dabei sind auch die Chefin des Internationalen Währungsfonds, Lagarde, und der Chef der Europäischen Zentralbank, Draghi. Offiziell geht es vor allem um die Frage, wie die Länder ein stärkeres Wirtschaftswachstum erreichen können. Inoffiziell dominierte dagegen die Schuldenkrise in Griechenland die Gespräche. Ralf Siener.
Die Stimmung sei recht gut in Dresden, betont EU-Währungskommissar Pierre Moscovici. Schließlich finde dieses G7-Treffen der Finanzminister und Finanzfachleute in einer Phase der wirtschaftlichen Erholung statt. Außerdem habe man bisher noch nicht über Griechenland gesprochen, so der EU-Währungskommissar.
We didn't talk about Greece here.
Jedenfalls nicht während der offiziellen Tagesordnung. Doch dann macht auch Pierre Moscovici keinen Hehl daraus, dass die bisherige Athener Reformverweigerung das eigentliche Thema dieses G7-Treffens auf der Dresdner Barockinsel ist.
Time is running short. We need to speed up, really.
Die Zeit läuft uns davon. Wir müssen uns beeilen, betont EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici. Nur noch 7 Tage lang hat die Tsipras-Regierung nach Informationen der Eurogruppe Zeit, um ein verbindliches Reformkonzept zu präsentieren. Sonst haben die Euro-Staaten rein technisch keine Chance mehr, vor dem Auslaufen des zweiten Hilfsprogramms Ende Juni rechtzeitig die rettenden Milliarden nach Athen zu überweisen. Ein verbindliches und ausreichendes Reformkonzept der Tsipras-Regierung sei aber noch nicht in Sicht, betonen die G7-Finanzminister in Dresden.
There is still a way to go.
Da müsse noch ein beträchtlicher Weg zurückgelegt werden, unterstreicht auch EU-Währungskommissar Moscovici. Und auch Christine Lagarde, die Chefin des Internationalen Währungsfonds, betont, tiefgreifende Reformen seien dringend nötig.
What is badly needed is in-depth structural reforms.
Aber leider verdiene das, was Athen bisher präsentiert habe, nicht die Bezeichnung Reform, so Lagarde in Dresden. Die IWF-Chefin schließt deshalb einen Grexit nicht aus. Zwar sei ein Herausfallen Griechenlands aus der Währungsunion kein Spaziergang, aber dennoch beherrschbar, betont Christine Lagarde. Und räumt der Tsipras-Regierung gleichzeitig eine Gnadenfrist ein. Seine eigentlich bereits in der nächsten Woche fällige 300 Millionen Euro Kreditrate muss Athen erst am 30. Juni überweisen. Insgesamt beläuft sich die Juni-Überweisung an den IWF in Washington für die Tsipras-Regierung auf rund 1,6 Milliarden Euro. Der Zahlungsaufschub ist laut IWF-Statuten legal. Als letztes Land hat der südafrikanische Staat Sambia Ende der 80er Jahre davon Gebrauch gemacht. Ob dieser Zahlungsaufschub durch den Internationalen Währungsfonds Griechenland genügend Zeit für Reformen gibt und für einen Milliardenkredit aus dem ebenfalls Ende Juni auslaufenden EU-Hilfsprogramm oder den Grexit nur aufschiebt, das gilt hier in Dresden beim Treffen der G7-Finanzminister als offene Frage.
Noch ein Nachtrag. Bei dem Zahlungsaufschub, von dem unser Korrespondent spricht, handelt es sich konkret um die Möglichkeit, Kreditraten an den EWF am Ende des Monats zu bündeln und als Gesamtsumme zu überweisen. Diese Möglichkeit ist wenig bekannt, besteht aber seit den 1970er Jahren. Allerdings müssten die Griechen sie offiziell beantragen. Und das haben sie, wie die Financial Times unter Berufung auf einen EWF-Sprecher berichtet, bisher nicht getan. Zumal unklar ist, wie die Finanzmärkte auf so einen Antrag reagieren würden. Zu unserem nächsten Thema. Der britische Premierminister David Cameron hat heute die deutsche Kanzlerin Angela Merkel in Berlin besucht. Nach seinem Wahlerfolg trat Cameron selbstbewusst auf, er fordert eine Änderung der EU-Verträge und will dann die Briten über einen Verbleib in der Union abstimmen lassen. Die Kanzlerin will ihm entgegenkommen. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, sagte sie nach dem Treffen. Stephanie Pieper berichtet, warum das Thema für die britische Wirtschaft so wichtig ist.
Jubelstimmung herrschte an der Londoner Börse nach dem überraschenden Wahlsieg der Konservativen. Die Aktienkurse kletterten, das Pfund legte gegenüber Euro sowie Dollar zu und britische Staatsanleihen waren gefragt. Aber auch die Investoren dürften umso nervöser werden, je näher das britische EU-Referendum rückt. Zu den bereits beunruhigten Wirtschaftsbossen gehört Mike Rake. Er ist Präsident des Industrieverbandes CBI und Verwaltungsratsvorsitzender des Telekommunikationsriesen BT.
We need to remind ourselves all the time that we're part of a market of 500 million people, to where 50% of our exports go.
Die Briten dürften nicht vergessen, so Rake, noch profitiere das Land davon, Teil eines Marktes mit rund 500 Millionen Menschen zu sein, Abnehmer für rund die Hälfte der britischen Exporte. Diesen direkten Zugang will er nicht verlieren.
As you well know, many businesses have increasingly been speaking out about the.
Immer mehr Unternehmen sagen immer lauter, wie wichtig es ist, dass Großbritannien Mitglied in einer reformierten, wettbewerbsfähigeren EU bleibt. Wir müssen den Menschen also weiter klar machen, welche Folgen ein Austritt hätte. Für die Wirtschaft, für Investitionen, für Jobs.
Ein EU-Abschied würde Großbritannien nach verschiedenen Studien teuer zu stehen kommen. Wie stark das künftige Wachstum beeinträchtigt wäre, hängt aber auch davon ab, welche Handelsbeziehungen London dann mit der EU hätte. Die Aussicht auf einen Austritt treibt auch Paul Kahn die Sorgenfalten auf die Stirn. Er ist Chef der britischen Airbus-Sparte, die auf der Insel Flugzeugflügel herstellt.
Wir reden hier über die Zukunft, über künftige Investitionen. Und wir als Airbus brauchen wettbewerbsfähige Standorte in verschiedenen Ländern. Wäre Großbritannien nicht mehr Mitglied der EU, würden wir dann unsere Investitionsentscheidungen überdenken? Ja, das würden wir.
Je größer das Unternehmen, desto größer die Angst vor dem Brexit, dem britischen EU-Ausstieg. Die Deutsche Bank, HSBC und Standard Chartered prüfen sogar bereits, die City of London in diesem Fall zu verlassen. Von solchen Drohungen hält James Dyson nichts. Der britische Erfinder des beutellosen Staubsaugers war noch in den 90er Jahren dafür, den Euro auch in Großbritannien einzuführen. Doch inzwischen hat er eine Kehrtwende vollzogen und will raus aus der EU.
Yes, I would. I want to keep EFTA, free trade, free movement of peoples. But I don't see that we need to be dominated and bullied by the Germans.
Er möchte weiter freien Handel treiben und hat auch nichts gegen die Arbeitnehmerfreizügigkeit. Ansonsten aber möchte er sich nichts mehr vorschreiben lassen von einer EU, in der Deutschland den Ton angebe, so Dyson, der dabei insbesondere auf seine deutsche Konkurrenz zielt. Unterstützung erfährt er durch Anthony Bamford, Verwaltungsratsvorsitzender des Baumaschinenherstellers JCB, der der EU nichts mehr abgewinnen kann.
Wir sind die fünft- oder sechstgrößte Volkswirtschaft der Welt und das bleiben wir auch. Auf jeden Fall könnten wir auch auf eigenen Füßen stehen. Wir könnten dann weltweit für Großbritannien allein Handelsabkommen aushandeln und wären nicht länger nur ein 28stel der EU, so wie jetzt in Brüssel.
Uneins ist sich die britische Wirtschaft auch, was der beste Zeitpunkt wäre für das Referendum. Die eine Fraktion fordert, das Volk so schnell wie möglich entscheiden zu lassen, im Frühjahr oder Herbst nächsten Jahres, um die Unsicherheit rasch zu beenden. Die andere Fraktion will Premierminister David Cameron mehr Zeit geben, um substanzielle Reformen der EU zu erreichen. Beide Seiten wissen, es geht um viel. Deshalb wird die Stimme der Wirtschaft bis zum EU-Referendum gewiss laut zu hören sein.
Auf der Google-Entwicklerkonferenz in San Francisco hat der Konzern neue Technologien und Produkte vorgestellt, darunter die nächste Version des Smartphone-Betriebssystems Android. Es sieht ganz danach aus, als würde sich der Konkurrenzkampf zwischen Google und Apple verschärfen. Wolfgang Stuflesser.
Auf L folgt M. Google benennt die Versionen seines Smartphone-Betriebssystems Android weiter nach den Buchstaben des Alphabets. Doch der übliche Spitzname, benannt nach einer Süßspeise, fehlt diesmal noch. Nach C wie Cupcake, D wie Donut und L wie Lollipop, nun also ein schnödes M. Und genauso schnörkellos ist auch das System selbst. Statt einer Vielzahl neuer Funktionen setzt Google bei Android M eher auf Modellpflege im Detail. Tausende von Fehlern in der Vorversion seien nun beseitigt, erklärte Googles Chef. Programmierer Sundar Pichai.
For M, we have gone back to the basics. We've really focused on polish and quality. We've literally solved thousands of bugs, more importantly, thought through every detail to make it better.
Zu den Detailverbesserungen gehört zum Beispiel die Art und Weise, wie die Nutzer einer App Zugriff auf die Kamera oder das Mikrofon des Smartphones erlauben. Android-Manager Dave Burke.
We're greatly simplifying app permissions to a smaller set of easily understood things.
Wir vereinfachen die Berechtigungen, die man einer App geben kann, auf eine kurze, leicht verständliche Liste von Dingen, wie Kamera, Mikrofon oder Ortungsdienste. Und zum anderen fragt eine App künftig dann nach Erlaubnis, wenn sie das erste Mal eine solche Funktion benutzen will, nicht mehr bei der Installation.
Apps will now ask you for permission the first time you try to use a feature, instead of asking during app installation time.
So hält das der Konkurrent Apple beim iPhone schon länger. Dieser Weg hat den Vorteil, dass der Nutzer sich nicht durch eine lange Liste an Kleingedrucktem quälen muss, sondern ad hoc entscheiden kann, was eine App darf und was nicht. Bei anderen Funktionen zieht Google ebenfalls mit Apple gleich. Der Fingerabdruck als Passwortersatz ist nun direkt ins Betriebssystem integriert und ähnlich wie Apple Pay soll auch Android Pay das Bezahlen mit dem Telefon im Geschäft ermöglichen. Auch das Thema Akkulaufzeit geht Google an, mit einer Art Stromsparschlaf, der Doze, also Dösen genannt wird. Nochmal Dave Burke.
Android uses significant motion detection to learn if a device has been left unattended.
Android nutzt Bewegungssensoren, um zu erkennen, wenn ein Gerät längere Zeit herum liegt und nicht benutzt wird. Und dann fällt das System in eine Art Schlafzustand. Wir nennen es aber Dösen, weil zum Beispiel der Wecker immer noch funktioniert und auch eingehende Nachrichten weiter angezeigt werden. Auf die Technik der hauseigenen Suchmaschine greift Google bei einer Erweiterung des persönlichen Assistenten Google Now zu. Egal in welcher App, kann Google auf Knopfdruck den Text darin lesen, analysieren und dann relevante Zusatzinformationen finden. Wenn mich also zum Beispiel mein Freund per SMS fragt, ob ich mit ihm in einen bestimmten Kinofilm gehe, soll das System den Titel des Films erkennen und Informationen dazu anzeigen, zum Beispiel in welchem Kino er läuft. Heißt aber auch, Google liest mit. Das werde sicher Datenschützer auf den Plan rufen, meint Technikjournalist Leo Laporte vom Online-Sender TwitTV. Google Now gebe damit zu, dass es im Grunde alles weiß, was auf dem Smartphone passiert, in allen Apps.
But some privacy concerns are raised by it, because it sounds like Google Now is basically admitting we know everything that's happening in all of your apps.
Es gibt einen Geschäftsbereich, mit dem Google sicher nicht zufrieden ist. Das soziale Netzwerk Google Plus tut sich neben dem Platzhirsch Facebook ziemlich schwer. Daraus zieht Google nun die Konsequenz und löst die Online-Fotoverwaltung Google Photos aus dem Plus-Netzwerk heraus. Nutzer können über eine neue App, die es für Android- und Apple-Geräte gibt, ihre Fotos auf die Google-Server laden. Dort sind sie zunächst nur für den Besitzer zu sehen und werden mit einer Bilderkennung automatisch verschlagwortet und dem Aufnahmeort zugeordnet. Zum Beispiel gab der zuständige Google-Manager Anil Sabharwal in die Suchmaske Schneesturm in Toronto ein und bekam prompt genau die passenden Fotos angezeigt, die er vor Jahren gemacht hatte.
Normally it would take me forever to find these photos. Instead, I just tap the search box, I'll type snowstorm in Toronto, and instantly I'm able to find these photos that I'm looking for.
Um die Nutzer zu locken, möglichst viele Bilder auf die Google-Server zu laden, gewährt Google dafür unbegrenzten Speicherplatz. Und natürlich lassen sich die Bilder auch mit anderen teilen. Doch anders als früher, ganz ohne, dass Google Plus dabei eine Rolle spielt. Die Entwicklerkonferenzen der großen Unternehmen wie Google, Apple oder Facebook geben immer auch einen Einblick, wie sich eine Firma für die Zukunft positioniert. Und diesmal zeigte Google drei Strategien. Punkt 1. Beim mobilen Betriebssystem Android will Google mindestens mit Apple gleichziehen. Punkt 2. Die Suche sieht Google als seine Kernkompetenz und wendet die hauseigene Technik verstärkt auch auf die persönlichen Daten der Nutzer an. Und dafür, Punkt 3, überlässt Google das Thema soziale Netzwerke offenbar lieber Facebook.
Mit diesem Bericht von der Google-Entwicklerkonferenz sind wir am Ende der Sendung. Michael Springer in der Technik und Andreas Becker am Mikrofon verabschieden sich und sagen Danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.